reizenden Reihen im Tal der Iria. Bei Kindern erscheinet die Jungfrau Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sie spielen voll Unschuld, sie beten so schlicht. Da naht sich die Ruhe im seligen Licht. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Den Rosenkranz zart in den Händen sie hält. Wir sollen ihn beten zur Rettung der Welt. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, guten Morgen oder guten Vormittag. Schön, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch die Zeit nehmt. Nicht für mich, sondern für die Mutter Gottes und für unseren Herrn. Und wo die Cornelia uns die Liste mit den Themen geschickt hat, da habe ich mich gegen meine Gewohnheit gleich gemeldet, weil ich mir Fatima schnappen wollte. Und Fatima hat ein Problem, das kennt jeder schon in- und auswendig. Aber Fatima hat auch ein Problem, es lebt noch keiner wirklich. Deswegen kann es man nicht oft genug hören, so wie das Evangelium. Es ist ja nur eine Auslegung des Evangeliums. Die Privatbotschaften sind nichts Neues, nie etwas Neues. Darf man gleich argwöhnisch werden, wenn dann irgendwas nicht aus dem Evangelium vorkommt. Es ist eine Auslegung des Evangeliums. Und Fatima ist für mich von allen Marienerscheinungen, die anerkannt sind, die mich am meisten berührt. Der Grund dafür ist, dass ich einfach mit sehr frühen Jahren schon damit in Berührung gekommen bin. Das eine, was mir hängen geblieben ist aus der Kindheit, sind drei Punkte, die ich zu Beginn kurz weitergeben möchte. Das erste ist, wir hatten einen Onkel, der war ein Maria-Vesperbild, der Onkel Jakob. Und der hat da gelebt und seinen Dienst verrichtet. Und immer wenn wir bei ihm waren, da war die Möglichkeit für uns Kinder zu beichten oder da so eine Veranstaltung mitzumachen. Und das, was er uns immer wieder erzählt hat von Fatima, waren die Stoßgebete. Kennt ihr vielleicht? Mein Jesus, ich hab dich lieb, ich will dir Freude machen. Oder Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Und er hat uns erzählt, er hat es den Erstkommunionkindern immer weiter erzählt, dass sie da Jesus und Maria eine riesen Freude machen können und viel bewirken können. Und die Kinder haben dann auf dem Schulweg immer mitgezählt, wie oft sie das gesagt haben, und da haben sie sich gegenseitig überboten. Ich meine, darum geht es nicht, ja. Aber es ist kinderleicht, die Botschaft von Fatima. Aber sie ist, werden wir merken, in der heutigen Zeit nicht so einfach, deswegen top aktuell. Also Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Müssen wir überhaupt gerettet werden? Wir müssen ja, also in der Heuzeit muss, glaube ich, fühlt sich keiner so, als müsste er gerettet werden. Muss einer umkehren? Ich glaube, die wenigsten Leute würden sagen, ich. Die schon, ich nicht. Naja. Und ob man Jesus und Maria lieb hat und Freude machen will, naja, die sind ja im Himmel. Damit wären wir aus der Verantwortung, ja. Die haben ja eh die ewige Freude schon. Muss man nicht noch zusätzlich Freude machen. Also die Stoßgebete sind mir hängen geblieben. Dann die Lichterprozession. Lange Lichterprozession. Ihr wisst, als Kinder ist einem alles zu lang. alles so, das dauert ewig, Heilige Messe dauert ewig. Bei den Lichterprozessionen habe ich die ganze Zeit nur an meiner Kerze rumgespielt, da festgestellt, wenn man die so schräg hält, dann kann man diesen Plastikrand ankokeln, ja. Das war meine Unterhaltung. Und doch, das habe ich auch von vielen anderen gehört oder immer wieder mal gehört, es war so was furchtbar Geborgenes. Also das habe ich als Kind mitbekommen und ich habe später mal in Maria Vesperbild eine Frau getroffen, auch eine jüngere Frau, und die hat dann gesagt, ja, so mit der Kirche kann sie nichts anfangen und Heilige Messe gibt ihr nichts, aber zu den Lichterprozessionen geht sie noch, weil sie spürt da so eine Wärme, also so ein Zuhause-Sein. Und diese Lieblichkeit, diese mütterliche Geborgenheit Mariens ist oft für Menschen einer der letzten oder der wenigen Zugangswege, die sie noch haben zu Gott. Weil Gott ist ihnen in ihrem Bild zu streng und zu weit weg, aber die Mütterlichkeit der Gottesmutter, die können es noch irgendwie annehmen. Und sie gibt ja nichts weiter als diesen Rachamin, diesen Mutterschoß, also diese göttliche Wesenseigenschaften. Und ich habe mir noch gedacht, es gab mal eine Radiomoderatorin und es gibt auch viele Menschen, die das sagen, kennt ihr den Ausspruch, alles wird gut. Ja? Das gibt es in zwei verschiedenen Situationen. Wenn man irgendwie sich Sorgen macht oder es ist ein Unglück passiert, wir sehen, wird alles gut. Ja. Und das Zweite ist, wenn so ein bisschen Konfliktsituationen ist, dann sagen viele junge Leute, alles gut, alles gut, alles gut. Oder Mütter mit dem Kind, alles wird gut. Alles wird gut. Und das ist nichts anderes als die letzte Botschaft des Evangeliums aus der Offenbarung. Es wird alles gut werden. Ich mache alles neu. Das ist der einzige Satz des Vaters in der geheimen Offenbarung. Sein letztes Wort, sein Abschlusswort, seht, ich mache alles neu, alles wird gut, alles wird gut. Das ist dieses unausgesprochene, aber doch empfundene, wenn wir an diesen Wallfahrtsorten diese Feierlichkeiten besuchen. Das spüren viele, selbst wenn alles andere schon weit, weit weg ist. Der dritte und letzte Punkt von der Einleitung ist, ich habe relativ früh meine erste Beichte gemacht, aber das nicht, damit ich heute damit prallen kann, also aus ganz einfachem Grund, was meine älteren Schwestern gemacht haben. Ja? Also meine älteren Schwestern haben gebeichtet und wie die Großen was machen, wollen die Kleinen auch machen. Das ist so. Und ich bin dahin und ich weiß genau noch, meine Mutter hat meinen Onkel dann gefragt, so viel darf er sagen, glaube ich, weiß er denn überhaupt schon, was Sünde ist? 5 Jahre, weiß er das schon? Der kann das doch noch gar nicht unterscheiden. Er ist doch viel zu früh, so ein schweres Thema. Und er hat bloß gesagt, das weiß er ganz genau. Also, kinderleicht, Thema Beichte, ist heute für viele auch ganz schwierig, aber jedes Kind weiß ganz genau, was richtig und was falsch ist. Und wenn man den Ort hat, wenn man den kennengelernt hat, und mein Onkel war so ein Ort, wo man das abladen kann, und er sagt, und jetzt ist alles wieder gut, dann weiß man, was die rettende Botschaft von Fatima, was die Versöhnungsbotschaft von Fatima, wie es auf manchen Titeln heißt, eigentlich bedeutet. So viel zur Einleitung. Dürfen wir die nächsten 3 Strophen vom Fatima-Lied singen.
Thank you.
möchte euch ganz kurz sagen, was euch erwartet. Es sind drei Teile, die jetzt kommen, nach der Einführung noch drei Teile. Das erste ist, ich versuche es kurz zu halten, weil viele von euch kennen die Botschaft, die Erscheinungen und die Geheimnisse wahrscheinlich besser als ich, aber manche kennen es vielleicht noch gar nicht oder wenig. Ich möchte kurz zusammenfassend die drei Erscheinungen des Engels und die sechs der Gottesmutter. Also was da ungefähr Thema war, was sie gesagt haben, die wichtigsten Gebete und die wichtigsten Botschaften. Und das ist schon der zweite Punkt. So die Kernbotschaften von Fatima, die auch wunderbar in diesem Lied auftauchen, die bilden dann den zweiten Teil. Also wie kann man das verstehen und wie kann man das vielleicht auch heute in unserer Zeit den Menschen weitergeben, ohne gleich in den Bunker geworfen zu werden. Und die, also konservativ, verstaubt, braucht man nicht mehr. Das ist der Bunker. Oder Missbrauch. Ja. Und der dritte Punkt ist, da möchte ich vor allem hin, und zwar die spezielle Berufung der drei Hirtenkinder. Und zwar jeder hatte eine ganz eigene Natur. Die Lucia, die Älteste, der Francisco, ich glaube, so spricht man richtig, und die Jacinta, 7, 9 und 10 Jahre, also von der Jacinta die Jüngste bis zur Lucia rauf. Und die hatten eine ganz unterschiedliche Natur, Wesensart, so wie sie halt waren. Dann ein unterschiedliches Charisma auch, das heißt, was jeden berührt hat von dieser Botschaft des Engels und der Mutter Gottes und ein unterschiedlicher Auftrag, wie sie es dann leben sollten. Und da möchte ich ein bisschen raus, wenn die drei so unterschiedlich die gleiche Botschaft gelebt haben, vieles war gleich, aber so die Akzente waren unterschiedlich, was bedeutet es dann für mich? Also wenn ich den Aufruf Gottes höre, was ist mein ganz spezieller? Also was möchte er von mir? Weil ich kann vielleicht das eine oder das andere nicht so gut, aber das liegt mir, das habe ich im Herzen, das berührt mich und das ist vielleicht das, was Gott von mir erwartet. Also Teil 1, die Erscheinungen. Die drei Kinder waren, ihr wisst es, verwandt. Lucia, die Älteste, war die Cousine von den beiden Geschwistern, Jacinta und Francisco, und sie waren Hirtenkinder und die beiden haben die Lucia, die Ältere, geliebt. Die Lucia, werde ich später noch kurz was dazu sagen, die konnte mit Kindern, ja, die konnte unglaublich gut mit kleinen Kindern und die hat die angezogen wie der Honig, die Bienen, passt nicht ganz, aber so ungefähr, die Fliegen, ich weiß nicht, wen zieht der Honig an, die Bienen machen ihn ja. Also sie hat sie geliebt und angezogen. Und der Grund für diese Zuneigung, für diese kindliche Freundschaft, war es schließlich auch, dass die Kinder, ihre Eltern, die beiden Kleineren, so lange gebettelt haben, dass sie denn mit der Lucia zusammen die Schafe hüten dürfen. Das war der Grund, dass die dann letztendlich zusammen waren. Die haben zusammen gespielt, die Schafe gehütet. Die Lucia konnte unglaublich gut Geschichten erzählen. Das hatte sie von ihrer Mama. Sie war auch ein bisschen weiter schon im Katechismusunterricht, konnte ihnen viel beibringen dadurch oder einiges zumindest. Und schließlich waren sie zusammen im Frühjahr 1916 und sehen plötzlich die Gestalt eines, so beschreibt es die Lucia, das ist alles aus ihren Erinnerungen, ihren Aufschriften, die Gestalt eines 14-, 15-jährigen Jungen, weißer als der Schnee und durchsichtig wie ein Kristall, vom Sonnenstrahl durchflutet und sehr schön. Und die ersten Worte des Engels sind, fürchtet euch nicht, kommt uns irgendwie bekannt vor, ja? Fürchtet euch nicht, ich bin der Engel des Friedens, betet mit mir. Und das allererste Gebet, das können wir gleich gemeinsam beten, ihr kennt es, das allererste Gebet, das er den Kindern beibringt, ist, mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht glauben, nicht anbeten, nicht hoffen und dich nicht lieben. Betet auf diese Weise. Wegwahrer. Erste Erscheinung des Engels. Also die erste Botschaft ist, Gott zur Verzeihung bitten, ihn lieb zu haben, ihm Zuneigung zu schenken, als Trost für die, die es nicht tun. Das ist die allererste Botschaft. Zweite Erscheinung. 2 Monate später. Kinder spielen. Ja. Zuerst waren sie ganz, also konnten einen halben Tag sich kaum rühren, sprechen, waren so überwältigt. Und kam so wieder ein bisschen Normalität hinein und dann erwischt er sie beim Spielen, ich sage das mal so. Ja. Also er trifft sie beim Spielen. Was macht ihr da? Fragt der Engel wieder. Betet, betet viel. Die Herzen Jesu und Marie wollen durch euch anderen Menschen Zeichen der Barmherzigkeit geben. Bringt Gott dem Allerhöchsten immerwährend Gebete und Opfer dar. Und zwar als Akt der Wiedergutmachung für die Sünden, durch die er beleidigt wurde, und als Flehruf für die Bekehrung der Sünder. Also kann man sagen, zweites ist eine Wiederholung, so Pädagogik, himmlische Pädagogik. Der Mensch vergisst schnell, ja. Am einen Tag denken wir, wir haben es. Am zweiten Tag, wir haben es so ein bisschen, am dritten Tag schon wieder vergessen. Er wiederholt es und sagt, warum? Ihr solltet Zeichen sein der Barmherzigkeit Gottes und ihr sollt ihm Opfer bringen, wieder mit der Gutmachung, weil er beleidigt wird. Dritte Erscheinung, die ist jetzt anders. Ihr kennt das Bild, die Statue. Er hält einen Kelch darüber, eine Hostie, aus der Blutstropfen in den Kelch fallen. Der Kelch bleibt in der Luft schweben, der Engel kniet sich neben die Kinder nieder und spricht jetzt ein längeres Gebet. Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das kostbare Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, welche gegenwärtig sind in allen Tabernakeln der Welt, zur Genugtuung für die Schmähungen, Gotteslästerung und für die Gleichgültigkeit, durch die er selbst beleidigt wird, und durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Marie, bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Er reicht der Lucia die Hostie. Das Interessante ist tatsächlich, sie kommt relativ früh zur Kommunion und darf häufig gehen. Und den 2 kleineren gibt er den Kelch zum Trinken. Und Jacinta kommt dann relativ spät erst zur Heiligen Kommunion. Und der Francisco erst ein einziges Mal vor seinem Tod. Also es passt alles zusammen. Es sind schon quasi prophetische Bilder. Er sagt dazu, nehmt den Leib, das Blut Jesu Christi, des Herrn, der auf schrecklichste Weise von den undankbaren Menschen geschmäht wird, leistet Genugtuung für diese Frevel und tröstet euren Gott. Das ist die Botschaft des Engels. Tröstet ihn für die Sünden der Menschen. Es war die Vorbereitung. Gott trösten. Es ging dann weiter im Jahr 1917. Der 13. Mai, er kennt die 6 Erscheinungen. Mai bis Oktober. Und nun sieht es anders aus. Eine weiß gekleidete Frau auf einer kleinen Steineiche, glänzender als die Sonne, stärker als ein Kristallglas, voll Kristallwasser, das von Sonnenstrahl durchquert wird, strahlt sie. Die ersten Worte der Frau sind, fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts Böses an. Woher kommen Sie? Fragt Lucia. Ich bin vom Himmel, war die Antwort. Was wollen Sie von mir? Ganz schön mutig, denke ich. Ja? Ich bin gekommen, euch zu bitten, an den folgenden 6 Monaten, am 13. zur selben Zeit hierher zu kommen. Später sage ich euch dann, wer ich bin und was ich will. Und wieder das Gleiche. Wollt ihr euch Gott aufopfern, um alle Leiden zu ertragen, die er euch zukommen lässt, als einen Akt der Wiedergutmachung für die Sünden, durch die er beleidigt wurde, und als Flehruf für die Bekehrung der Sünder? Ja, das wollen wir, sagt die Lucia stellvertretend für alle drei. Und die Antwort? Denn ihr werdet viel zu leiden haben, aber die Gnade Gottes wird eure Stärkung sein. Betet jeden Tag den Rosenkranz, damit die Menschen den Frieden in der Welt und das Ende des Krieges erlangen. 1917, der Erste Weltkrieg, 14 bis 17. Also das, die Endzeit des Ersten Weltkriegs. Darin war diese Erscheinung. Die Kinder haben nun vereinbart, das Ganze für sich zu behalten. Die Jacinta hat es leider nicht geschafft, hat ihr Versprechen gebrochen und erzählt es ihrer Mutter. Und ab da ging es richtig los für die Kleinen. Und zwar ein Teil, ein immer größer werdender Teil hat sich interessiert, war neugierig, sind immer mehr geworden, zuerst 50, dann, weiß nicht, am Schluss 70.000 im Oktober beim Sonnenwunder. Und die Kinder hatten furchtbar zu leiden. Ich werde es auch später ein bisschen erzählen, vor allem die Lucia, weil ihnen keiner oder viele eben nicht geglaubt haben. Und gerade die Priester, die Stellvertretenden der Gemeinde, der Kirche, sie furchtbar drangsaliert haben, dass dies alles eben nicht wahr sein könne. Und sie sollen doch bitte die Wahrheit sagen. Ich werde jetzt die anderen Erscheinungen etwas abkürzen, nicht alles mehr vorlesen, aber ich habe es jetzt dreimal wiederholt. Die Grundtendenz ist immer die gleiche: Trost Gottes, Bekehrung der Sünder. Bei der zweiten Erscheinung verspricht Maria den Francisco und die Jacinta bald in den Himmel zu nehmen. Lucia werde länger allein zurückbleiben auf der Erde, aber ihr unbeflecktes Herz wird ihre Zuflucht sein. Und dann öffnet sie, wie auch schon bei der ersten Erscheinung, ihre Hände und die Kinder sehen sich im Licht Gottes. Und das ist der Moment, so beschreibt es der Franziskus später, wo diese speziellen Gnaden für den Einzelnen verteilt werden. Also der Franziskus zum Beispiel wird völlig geprägt von dem Gedanken, den Heiland trösten zu wollen. Und andere Dinge. Also dieses Licht Gottes, wo die Liebe zu Gott und zum unbefleckten Herzen Mariens ganz stark wird. Das unbefleckte Herz sehen sie dann in dieser zweiten Erscheinung. Und jetzt kommen wir gleich zur dritten Erscheinung, zur Juli-Erscheinung. Da sagen viele, das ist die wichtigste Erscheinung, weil da alle drei Geheimnisse reingepackt wurden, aber noch nicht verraten wurden. Die haben sie dann tatsächlich länger oder kürzer für sich behalten. Sie haben dort das Gebet gelernt, das will ich noch vorlesen. O Jesus, dir zuliebe für die Bekehrung der Sünder und zur Genugtuung für jene Sünden, die gegen das unbefleckte Herz Maria begangen werden, wollen die Kinder opfern. Und das erste Geheimnis, das sie dann später den Leuten mitgeteilt haben, was die Leute nur indirekt bei der Erscheinung mitbekommen haben, war die Höllenvision. Sie haben gesehen, die Gesichter der Kinder wurden leichenblass. Die Jacinta hat aufgeschrieben, o weh, unsere liebe Frau. Sie haben die Teufel gesehen, die Seelen, die in der Hölle waren. Und die Mutter Gottes sagt ihnen dann, ihr habt es gesehen, betet und opfert viel. Und dann das zweite Geheimnis, es geht auch darum, einen zweiten, noch viel schlimmeren Krieg zu verhindern. Ende 1917 war dann der Bolschewismus, also die Revolution in Russland, am Aufbrechen. Und sie sagt, weiht Russland an mein unbeflecktes Herz und erbittet die Sühnekommunion, die auch die Cornelia gerade ausgeteilt hat auf den Handzetteln, an den ersten Samstagen des Monats. Und wenn diese Bitte erhört wird, wenn die Leute darauf einsteigen, auf ihre Bitte, dann wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, werden seine Irrlehren in der Welt verbreitet, das heißt der Kommunismus. Kriege und Kirchenverfeuerung werden entstehen. Viele Menschen werden gequält werden. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Nationen werden ausgelöscht. Doch am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Also die Höllenvision und die Prophezeiungen, dass die Menschheit quasi das in der Hand hat durch ihr Verhalten, das sind die ersten beiden Teile des Geheimnisses. Der dritte Teil, der dann erst im Jahr 2000 in Rom bekannt gegeben werden wird, ist ebenfalls am diesen 13. Juli gesehen worden vor den Kindern. So lange haben sie es zurückbehalten. Und das dritte Geheimnis, kennt ihr auch, ist dieser Engel mit dem Flammenschwert, der dreimal ruft Buße, Buße, Buße. Und sie merken, das Feuer will die Erde wie verbrennen. Und gleichzeitig kommt aus der Hand der Mutter Gottes ein Strom, der dieses Feuer zum Verlöschen bringt. Und sie sehen den Heiligen Vater, Bischöfe, Priester, Ordensmänner und auch Laien einen steilen Berg hinaufsteigen. Eine Gruppe von Soldaten erschießt sie mit Feuerwaffen und Pfeilen. Zuerst den Heiligen Vater, also den weiß gekleideten Mann. Papst Johannes Paul II. Hat es dann auf sich bezogen. Genauso die Bischöfe, Priester, Ordensleute, verschiedene weltliche Personen, unterschiedlicher Klassen und Personen. Und unter den Armen des Kreuzes waren zwei Engel und jeder hatte eine Schale aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten. Das ist in der Juli-Botschaft das gesamte große Geheimnis. Es gab dann neben den offiziellen Erscheinungen auch noch kleinere Erscheinungen für Lucia und Jacinta. Die werde ich aber nicht alle erzählen. Machen wir noch zu Ende mit der vierten bis sechsten Erscheinung. Bei der vierten Erscheinung war es so, das Interesse wurde immer größer und es wurden natürlich auch die Staatsgewalt, sag mal, der Präsident des Kreistages wurde aufmerksam und sie wollten diesen Floh den Kindern aus dem Kopf schlagen. Und ihr wisst es, am Morgen des 13. August hat er sie mit einer List eingeladen, bei sich einzusteigen. Und anstatt den Weg zur Cova da Ira einzuschlagen, nahm er den Weg zum Kreisort. Hat die Kinder einem sehr harten Verhör unterzogen, drohte ihnen Quälereien und einen schrecklichen Tod an, sagte, ihr werdet eure Eltern nie wiedersehen. Jacinta saß dann weinend am Fenster und sie wollten sie dazu zwingen, die Wahrheit zu offenbaren und zuzugeben, dass all diese Geschichten nur erfunden seien. Die Kleinen blieben bei ihrem Verschluss nichts zu sagen. Und zwei Tage später, am 15., wurden sie in ihre Häuser zurückgebracht und am 19., also einige Tage später, nachdem sie zurückgekommen war, ist dann ihnen die Mutter Gottes dennoch erschienen, hat die Botschaft wiederholt vom vierten Mal, betet viel und bringt Opfer für die Sünde. Es kommen viele Seelen in die Hölle, weil es niemanden gibt, der sich opfert und für sie bittet. Also sie wollte die Kleinen in ihrem Durst nach Abtötung und aus Liebe zu leiden stärken. Sie hat diese Botschaft verstärkt. Und von da an haben sie oft auf Brot und Wasser verzichtet und haben sich sogar so einen, nicht so einen angenehmen grünen, sondern einen Bußgürtel, einen rauen Bußgürtel mit drei Knoten um den Leib getragen, teilweise sogar noch, wo sie krank waren. Die Kleinen haben es dann aber doch versteckt, damit es die Mama nicht findet beim Umziehen. Und die Lucia hat die dann übernommen. Sie hat gesagt, die waren blutig gedrängt. Und sie hat sie dann verbrannt, schließlich, weil sie nicht wusste, was sie damit machen soll. Schon hart. Also 7, 9 und 10 Jahre alt. Fünfte Erscheinung. Fahrt fort, täglich den Rosenkranz zu beten, damit der Krieg zu Ende geht, tatsächlich. Und die Lucia, die so viel zu leiden hatte und ständig bedrängt wurde, bis zur letzten Oktobererscheinung und auch danach natürlich noch, die hat gebettelt, gib doch den Leuten ein Zeichen, dass das alles stimmt. Und sie sagt, ja, im Oktober gebe ich ein Wunderzeichen, damit alle glauben möchten. Und das ist die letzte Erscheinung, die ich heute in diesem Teil auch euch wiederholen möchte. Die Oktobererscheinung dann gibt sie ihren Namen bekannt. Ich bin die Frau vom Rosenkranz. Sie bittet um den Bau einer Kapelle, weiter den Rosenkranz zu beten. Der Krieg wird zu Ende gehen. Die Lucia hat dann immer, war immer die Mittelsperson, die hat gebeten, dass Leute Heilung erfahren. Interessant, die Antwort unserer lieben Frau. Einige werden erhört, andere nicht. Es ist notwendig, dass sie sich bessern, dass sie um Verzeihung ihrer Sünden bitten, dass sie Gott, unseren Herrn, der schon so viel beleidigt wurde, nicht mehr beleidigen. Also durchgehend die gleiche Botschaft, Gott nicht mehr zu beleidigen. Und dann das Sonnenwunder, das könnt ihr nachsehen, gibt es noch Fotos davon, wie die Leute in den Knien zum Himmel schauen. Ihr kennt es, die Sonne hat getanzt. Es war Kleider durchnässt, so ein schlechtes Wetter. Die Leute waren danach komplett trocken, es sind Heilungen passiert. Die Kinder hatten zusätzliche Visionen. Die Sonne ist wie auf die Erde gerast, heruntergerast. Es waren Atheisten dabei, es war ein jüdischer Fotograf dabei, der Bilder gemacht hat. Haben sich ganz viele Leute bekehrt durch dieses Ereignis. 70.000 Zeugen. Das war der erste Teil. Bisschen trocken, weil man das Gefühl hat, man kennt es schon alles. Aber für mich notwendig, das mal so komprimiert nochmal, einfach sich vor Augen zu führen für das, was jetzt kommt. Singen wir die nächsten drei Strophen.
Oh, lasset uns fliehen, Lust und Gedank. Die Welt wird so schwer, sonst in göttlicher Hand. Ave, ave, ave Maria. Gott straft unsere Hoffart, Zorn ist entfacht. Du Rosenkranzkönigin, zeig deine Macht. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Dein Herz sollst erheben für uns zum Gebet, dem Niederstrei einigen Gnad widersteht. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
Der zweite Teil, vorletzte Teil, ist ein Versuch, die Kernbotschaft von Fatima ein bisschen in die Tiefe zu bringen und auch auszudeutschen. Also, dass wir sie ein bisschen besser erfassen können. Ich bitte dich, Mama, um die richtigen Worte, weil das wichtig ist. Das Erste ist immer wieder das die Aufforderung zum Gebet. Und was geschieht im Gebet? Gebet ist Sprechen. Sprechen ist Beziehung. Das heißt, wir öffnen durch unsere Sprache, durch unser Gebet, den Himmel. Der Himmel darf einwirken auf die Erde. Also unser Gebet hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Die Gnade Gottes kommt durch uns zu den anderen. Ein total schwieriger Begriff heute ist Buße. Also was der Engel gesagt hat, tut Buße, Buße, Buße. Das ist ein Begriff, den mögen wir nicht. Und ich habe eine wirklich sehr schöne Beschreibung gefunden. Buße bedeutet Bekehrung, Lebensänderung, Lebenshaltung zu ändern, um Gott anzuerkennen und ihm zu dienen. Auf diese Weise macht uns die Buße zu Freunden Gottes. Bußwerke ist nichts anderes als das Opfer des täglichen Lebens annehmen, die Leiden annehmen, die eh kommen, um Verzeihung der Sünden zu erlangen, die eigenen Unannehmlichkeiten annehmen, zur Bekehrung, zur eigenen und der anderen. Diese Werke sind Zeichen unserer Buße und Bekehrung, also einfach den Alltag, wie er ist, Gott hinhalten. Das ist Buße. Schöne Beschreibung. Ich will jetzt kurz auf die heißen Eisen der drei Geheimnisse eingehen. Ich will mit dem zweiten anfangen. Und zwar, die Mutter Gottes sagt immer wieder, wenn ihr das tut, wird es den und den Ausgang haben, wenn nicht, so und so. Und zwar, dass unser Leben Konsequenzen hat, dass unser Handeln Konsequenzen hat. Also wir sind mitverantwortlich, wie mein Leben aussieht und das Leben der anderen, ob das gut beeinflusst wird oder weniger gut beeinflusst wird. Die Schwierigkeit daran ist, dass man das messen möchte, aber es ist nicht messbar. Ihr kennt die zwei Stellen aus dem Evangelium. Das eine bei Buch Jona, Ninive. Wenn die Leute umkehren, wenn nicht umkehren, dann wird Ninive vernichtet werden. Und dann heißt Gott sah ihr Verhalten und die Strafe wurde abgewandt. Also Tun, Ergehen Zusammenhang. Und dann die zweite Stelle, Lukas 13, wo der Turm zusammenbricht, beziehungsweise Leute sterben bei der Opferung und alle erschrecken und sagen, sowas Furchtbares, die haben bestimmt schwer gesündigt, dass ihnen sowas passiert. Und die Antwort Jesu kennt ihr? Meint nur jene haben gesündigt? Nein. Also wir müssen aufpassen mit diesem Urteil, der hat das und das gemacht, darum geht es ihm schlecht. Wir sehen den geistigen Hintergrund nicht. Und doch hat es alles einen Zusammenhang, den im letzten Gott kennt. Also ein Tun-Ergehen-Zusammenhang, der schon im Alten Testament ganz klar sichtbar ist, über den man sich heute lächerlich macht. Was bringt es, wenn du betest? Schau deine Familie an, schau dein Leben an, jetzt bist du krank. Die Dinge, die das Gebet bewirkt, sind nicht immer äußerlich sichtbar. Aber sie verändern, sie verwandeln die Seele. Das erste Geheimnis ist noch schwieriger. Das ist die Hölle. Diese Höllenversion, die einem sehr nahe geht. Ich merke immer, gerade wenn ich wenig gegessen habe und dann von der Hölle spreche, muss ich aufpassen, da ist sowas, und doch erschrecken alle, wenn ihnen bewusst wird, dass es die Hölle gibt. Also die Jacinta erschrickt furchtbar und ändert ihr ganzes Verhalten. Für die Jacinta ist es so schrecklich, dass irgendjemand an diesen Ort kommen könnte, dass sie ab da jedes Mittel nutzt, um Gott zu bitten, dass es eben nicht passiert. Und meine und bestimmt auch euer Problem mit der Hölle ist, ja, wie kann denn Gott ein liebender Vater sein, wenn irgendjemand in die Hölle kommt? Ja, so legt es auch unsere Zeit heute aus. Also entweder ist Gott die Liebe, dann gibt es die Hölle nicht. Oder alle werden sich bekehren, wenn sie vor ihm steht. Oder er ist es eben nicht, dann ist er so ein strafender Gott, so ein willkürlicher Gott. Dann ist er irgendwie auch ein böser Gott. Ja, dann gibt es eben die Hölle. Und das ist mir wichtig, dass wir das kurz gedanklich durchgehen. Was ist die Konsequenz, wenn es keine Hölle gibt? Also streichen wir mal die Hölle, schauen wir, was passiert. Dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, entweder Nirvana, alle streuen sich irgendwie aus, ja, also alle gehen irgendwie in das ewige Energiefeld über oder was auch immer, ja, also die Person wird ausgelöscht. Atomphysiker hat mal anscheinend bewiesen, eine Person kann nicht ausgelöscht werden. Ich habe den Artikel jetzt nicht mehr gefunden. Also entweder werden alle ausgelöscht, das heißt, unser Leben hat keine Konsequenz. Gut, böse sein, anständig, Steuern bezahlen, jemanden ausrichten, es hat alles keine Konsequenz. Es ist egal. Es hat vielleicht direkte Konsequenzen, aber keine bleibenden. Mit meiner Person wird alles ausgelöscht. Ist das so? Oder bleibt nach dem Tod was zurück? Ich sage das in Frageform, dass ihr mitdenkt, dass da eine Logik dahinter steht. Also entweder hat nichts Konsequenz und mein Leben hat damit aber auch keinen Sinn, keine Bedeutung, keine Relevanz. Und ich kann, das findet auch statt, so denken viele, ich kann damit das lebensunwerte Leben, das haben wir schon mal gehört, viel früher, das Leben, das ja, nicht lebenswert ist, ja, kann ich beenden. Ich habe die freie Wahl im Mutterleib und am Ende des Lebens, sobald es keinen Spaß mehr macht, es hat keine Konsequenzen, merkt ihr? Es hat keine Bedeutung. Der Mensch an sich hat keine Bedeutung. Auch seine Entscheidungen haben in dem Sinn keinen Wert, weil keine Auswirkung. Und die zweite Möglichkeit, wenn es die Hölle nicht gibt, alle kommen in den Himmel. Das ist so ein bisschen wie wenn eine Klassenarbeit schreibt und die einen haben sich total Mühe gegeben, Tag und Nacht hingesetzt und auf Spielen verzichtet, weiß es ich, ja. Und die anderen haben gar nichts gemacht und dann schreiben es entsprechend, die arbeiten, gut oder schlecht. Und dann bewertet der Lehrer die Arbeiter und alle bekommen eine Eins. Ja. Wie geht's euch damit? Also die Vorstellung, dass alle ohne Sinneswandel, ohne Änderung, deswegen auch der Gedanke vom Fegfeuer, einfach so in den Himmel kommen, führt mich zu der Frage, was ist denn der Himmel? Dann wäre der Himmel schon unter uns, hier auf der Erde, weil da haben wir das Gleiche wie drüben. Ja? Also, wenn der Himmel das ist, was ohne Änderung das gemeinsame Leben bedeutet, die Gemeinschaft, ohne Änderung, dann haben wir die hier schon. Dann leben wir jetzt schon im Himmel. Wenn aber nicht, dann muss eine Sinnesänderung stattfinden. Weil wenn der Himmel die Liebe ist, wenn der Himmel die vollkommene Beziehung ist miteinander, dann muss noch zwischendrin eine Sinneswandlung stattfinden. Die Zeit, in der wir leben, hat die Existenz der Hölle damit ja eigentlich mehr oder weniger ausgelöscht oder zum Verschweigen gebracht mit dem Begriff Machtmissbrauch. Das heißt, die Kirche droht mit der Hölle und erreicht damit, dass die Leute im Erschrecken tun, was sie wollen. Ja? Also das ist Machtmissbrauch. Heute ist es das Gegenteil. Man verschweigt aus Angst vor eben diesem Vorwurf die Realität der Hölle, damit man vor den anderen nicht in den Kerker, in die Hölle geworfen wird. Was ist die Hölle letztlich? Die Hölle ist Isolation, ist Auslöschen von Gemeinschaft, ist Hass, ist Krieg. Und ein wunderbares Zitat aus dem Schott, um das zu erklären: Ohne das kommende Gericht würde die Gegenwart ihren entscheidenden Ernst und ihre Richtung verlieren. Wichtig ist nicht eigentlich das Gericht, sondern die Gegenwart. Das Gericht wird nur bestätigen, was die Menschen gewollt und getan haben. Es wird in der Welt keine andere Geschichte geben als die, die sie selbst gewollt hat. Das heißt, im Letzten muss es einen geistigen Ort geben, wo wir die Freiheit haben, Gott nicht zuzustimmen. Das heißt, wir können nicht gezwungen werden, in den Himmel zu kommen und uns Gott unterzuordnen. Wir können auch sagen, ich will mich nicht unterordnen. Non serviam, das sind die Worte Luzifers, und gesagt hat, ich will nicht dienen, ich will mich nicht unterordnen. Und genau ist das das Tiefste, was in uns arbeitet und brennt. Ich will mich nicht unterordnen, ich will mir nichts sagen lassen. Mein Bauch gehört mir, was der Papst sagt, interessiert mich nicht, die Kirche hat mich nichts zu sagen. Merkt ihr das? Das ist genau diese innere Rebellion, die in jedem Menschen drin ist. Im Kleinkind, ich lasse mir nichts sagen, ich will das nicht tun. Und die Demut, die das besiegt und sagt, ja, ich werde die Gebote halten, ich will das tun. Aber nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Und das ist das Letzte zu diesem schweren Thema. Habe ich euch jetzt ganz schön in die Mangel genommen. Aber das Letzte ist nicht, also im Evangelium und bei den Kindern von Fatima ist zum ersten Erschrecken, dass es so ist. Aber die Auswirkung, die Frucht der biblischen Botschaft, die eine gute Botschaft ist, ist der Ansporn zur Rettung der Seelen. Und dazu drei Stellen. Erstmal von der kleinen heiligen Theresia. Ich werde meinen Himmel bis zum Ende der Welt auf Erden verbringen. Ich kann nicht ausruhen, solange es noch Seelen zu retten gibt. Wenn aber der Engel sagt, es bleibt keine Zeit mehr, dann werde ich mich ausruhen und genießen, weil die Zahl der Auserwählten voll ist. Mein Herz erschauert bei dem Gedanken. Das ist aus ihren letzten Gesprächen im Juni 1897. Zweite Stelle aus dem Evangelium. Werden nur wenige gerettet, Lukas 13, beziehungsweise Parallelstelle Philipper 2. Die Botschaft Gottes ist nie Ja oder Nein. Ja, es kommen so und so viele Hölle, so und so viele in den Himmel oder so. Gott gibt immer eine gute Antwort. Das heißt, die uns motivieren soll. Müht euch mit all euren Kräften, mit Furcht und Zittern. Oder auf die Frage der Jünger, dass die Reichen so schwer in den Himmel kommen. Wer kann da noch gerettet werden? Sagt er, als Antwort die Barmherzigkeit Gottes. Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist nichts unmöglich. Also die Botschaft der Existenz der Hölle ist nicht das Drohwort, was oft als Vorwurf dann gegolten wird, ja, ihr Angstmacher, sondern die Verantwortlichkeit, dass die Kirche Heilssakrament ist für die ganze Welt. Das heißt, die Menschen, die Gott glauben und die sein kostbares Leiden einsetzen, tragen Verantwortung für die Geschicke der Welt jetzt zu dieser Zeit, wo die Hölle schon sichtbar ist. Wir brauchen nicht die Hölle irgendwo drüben dann mutmaßen. Die ist mitten unter uns. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Der Kampf ist mitten unter uns. Die Hölle ist sichtbar. Das Himmelreich ist sichtbar im Verhalten der Menschen. Es ist nichts anderes. Und die Verantwortung ist jetzt hier durch mein Verhalten zu ändern und für die Ewigkeit mein und das Geschick der Menschen zu ändern, mit Verantwortung. Das ist die Botschaft. Ich möchte das dann vor dem letzten Teil belassen. Es sind noch andere Schlagworte, die würden jetzt zu weit führen. Ich will noch als letzten Teil dann kurz auf die ganz spezielle Berufung der Fatima-Kinder eingehen nach den nächsten beiden Strophen.
Dein Herz wollst erheben für uns zum Gebet, dem nie des Dreieinigen Grad widersteht. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Du über den Nächten
jetzt habe ich euch so malträtiert. Jetzt möchte ich euch auch noch was Schönes erzählen. Und zwar von den Hirtenkindern. Was hat denn das alles bewirkt? Weil die stärkste Botschaft, ich habe es heute schon jemandem erzählt, ist das Verhalten der Kinder. Was hat diese eben nicht Schreckensbotschaft, sondern diese Versöhnungsbotschaft Gottes mit den Menschen durch Maria bewirkt bei den Kindern? Und schaut euch nur das Bild an, diese Vergrößerung, die Augen der Kinder. Es ist alles drin. Also so eine Überzeugung bei den Kindern, und ich will euch drei Beispiele erzählen von jedem der drei Kinder, was diese Botschaft aus den kleinen Kindern gemacht hat. Das ist für mich mehr als alle Visionen, alle Wunder und alle Theorie zusammen, das Lebensbeispiel, das die drei vorgelebt haben. Das eine war der Francisco. Er spielte mit Echsen und Schlangen, also der hat gern Streiche geliebt. Er hat sich versteckt, als das Familiengebet an der Reihe war. Er war mutig, niemals ängstlich, leicht zornig. Und er hatte die Eigenschaft, dass er die anderen beiden immer wieder entschieden darauf zurückführte, was die Mutter Gottes denn gesagt hat. Weil die Kinder waren Kinder und sie hätten manchmal sonst anders entschieden. Der Francisco hat gern allein gebetet. Also er hat sich beim Rosenkranz oft versteckt, sein Auftrag, komme ich in den Himmel? Die Mutter Gottes, ja, aber er wird noch viel mehr den Rosenkranz beten können, hat ihn dazu verleitet, damals war keine Schulpflicht, dass er die anderen zwei Mädchen zur Schule geschickt hat, ja, und selbst gesagt hat, für mich lohnt sich's Lernen nicht mehr, ich gehe in die Kirche und leiste dem Heiland Gesellschaft, dem verborgenen Heiland. Das war sein Charisma. Er hat sich zurückgezogen, er hat dem Heiland einfach nur Gesellschaft geleistet. Er wollte bei ihm sein. Eine kurze Etappe von ihm, und zwar vor seinem Tod. Komm schnell, Francisco, geht es sehr schlecht und er möchte dir etwas sagen, ruft die Schwester von Lucia. Ich zog mich schnell an und er sagte mir, ich werde jetzt beichten, um zu kommunizieren und dann werde ich sterben. Ich möchte, dass du mir sagst, ob du gesehen hast, dass ich eine Sünde begangen habe und dass du auch Jacinta danach fragst. Du hast einige Male deiner Mutter nicht gehorcht, antwortete ich, wenn sie dir sagte, du sollst zu Hause bleiben, bist entwischt oder hast dich versteckt. Es stimmt. Diese Sünde habe ich begangen. Jetzt geh und frag Jacinta. Sie sagte mir, schau, sage ihm, dass bevor unsere liebe Frau erschienen war, er dem Vater 10 Pfennig gestohlen hätte. Die Mundharmonika von José Marto aus Casa Vella zu kaufen. Und als die Jungen von Ariostrell gegen die Boleros Steine warfen, hätte er auch einige geworfen. Und er sagte, das habe ich schon gebeichtet. Aber ich will es nochmal beichten. Vielleicht ist unser Herr wegen dieser Sünde sehr traurig, die ich begangen habe. Aber auch wenn ich nicht sterben würde, würde ich keine Sünden mehr begehen. Jetzt bereue ich sie sehr. Also für ihn war alles, Jesus zu trösten. Die Liebe, die die Gottesmutter ihnen vermittelt hat, in der ersten und zweiten Entscheidung, war so glühend, dass er keinen anderen Gedanken hatte, als eben dem Heiland zu trösten. Das ist sein Charisma, bei ihm zu sein. Die Jacinta, die jüngere Schwester, die war sehr empfindlich. Sehr empfindsam, nachtragend, trotzig, schnell beleidigt und zog sich dann zurück. Sie liebte Natur, Tanzen, sie war unfähig zu lügen und sie hat aus allem ein Opfer gemacht. Und ihr Charisma war eben, habe ich schon erwähnt, nach der Höllenvision die Rettung der Seelen, dass keine verloren geht. Also 2. Timotheusbrief, Gott will, dass niemand verloren geht. Aber wir stehen in der Verantwortung. Und sie hat ganz besonders auch für den Heiligen Vater gebetet, den sie in 2 Extravisionen, das schaffe ich jetzt zeitgründlich nicht mehr, wo sie ihn gesehen hat. Also eine ganz große Liebe zum Heiligen Vater, für ihn zu beten und zum unbefleckten Herzen Mariens. Und eine total schöne Episode auch von ihr. Also, sie konnte Milch nicht ausstehen. Ich möchte nicht, Mutter, erklärte sie, schob die Tasse Milch mit der Hand weg. Meine Tante drängte ein wenig, schreibt Lucia in ihren Erinnerungen. Danach ging sie weg und meinte, ich weiß nicht, wie ich sie dazu bewegen soll, etwas zu sich zu nehmen. Sie war schon krank. Sobald wir allein waren, also Lucia und Jacinta, fragte ich sie, warum gehorchst du nicht deiner Mutter und bringst unserem Herrn dieses Opfer? Als sie das hörte, vergoss sie einige Tränen, die ich wegzuwischen, die Freude hatte, und sagte, ich habe jetzt nicht daran gedacht. Sie rief die Mutter, bat sie um Verzeihung und sagte ihr, dass sie alles essen würde, was sie wünsche. Die Mutter brachte die Tasse Milch. Sie trank sie, ohne den leisesten Widerwillen zu zeigen. Danach gestand sie, wenn du wüsstest, was es mich gekostet hat, die Milch zu trinken. Bei anderer Gelegenheit sagte sie, es kostet mich jedes Mal mehr, die Milch zu trinken und die Suppe zu essen, aber ich sage nichts. Ich tue alles aus Liebe zu unserem Herrn und zum unbefleckten Herzen Mariens, unserer himmlischen Mutter. Ihre Mutter wusste, wie sehr Milch ihr zuwider war. Eines Tages brachte sie zusammen mit der Tasse Milch auch schöne Weintrauben. Jacinta, sagte sie, hier nimm. Wenn du die Milch nicht magst, lass sie stehen und iss die Trauben. Nein, Mutter, die Trauben, die sie liebte, will ich nicht. Nimm sie mit, gib mir lieber die Milch, die trinke ich. 7 Jahre, vielleicht da 8 Jahre später. Dieser Sinneswandel von jemandem, der leicht beleidigt ist, sich zurückzieht, gerne schmollt, empfindlich ist, ohne Ende, zu jemandem, der ein Jahr später so handelt. Das ist für mich das größte Wunder, also die Herzenswandlung. Das ist für mich der größte Beweis, der viel größere als alles andere, dass die Kinder so sich verändert haben, so schön. Sie hatte immer wieder gefragt, hast du Jesus schon gesagt, dass es aus Liebe zu ihm ist? Nein, dann sag es ihm, wenn dir was schwerfällt. So, die letzte noch. Die Lucia. Für die Lucia war eine Sache extrem hart, oder zwei Sachen. Und zwar, sie war die Sprecherin, die beiden anderen. Francisco hat nur gesehen, bei den Erscheinungen. Jacinta hat gesehen und gehört. Lucia hat gesehen, gehört und hat gesprochen. Und sie war auch für die Bittsteller, die Kranken und alle, die Wünsche hatten, immer das Kommunikationsrohr. Auch bei den Verhören, sie war die Zielscheibe. Sie musste alles abfangen. Und das Schlimmste, einer der schlimmsten Szenen, möchte ich vorlesen. Also es hat ihr gerade die Verantwortlichen nicht geglaubt. Der Pfarrer hat sie vor der letzten Erscheinung noch gesagt, blas es ab, lass es, gib endlich zu, das ist alles eine Lüge, erfundene Geschichte. Und jetzt, da ist ihre eigene Mutter von der Lucia schwer krank geworden. Und da sagt die Mutter, legte mir die Arme um den Hals und rief seufzend, meine arme Tochter, meine Lucia. Was wird aus dir, wenn ich sterbe, ohne Mutter werden? Ich sterbe gebrochenen Herzens über dich. 10 Jahre, oder war sie 11 oder 12? Und mit einem bitteren Schluchzen drückte sie mich fest an sich. Meine ältere Schwester zog mich gewaltsam aus ihren Armen, brachte mich zur Küche, verbot mir, in das Krankenzimmer zurückzukehren und sagte schließlich, die Mutter stirbt aus Kummer über all die Leiden, die du ihr bereitet hast. Ich kniete mich hin, beugte den Kopf über eine Bank und brachte in tiefem Schmerz, wie ich ihn bisher noch nicht kannte, unserem guten Gott mein Opfer dar. Also ein Kind, das so handelt, hat Gott erfahren. Ein Kind, dass solche Opfer und die Liebe, was ist denn die Liebe im Letzten? Die Liebe ist Freundschaft, die Liebe ist Hingabe und die Liebe ist immer wieder diese kleinen oder diese das Leben bedingende Opfer zu bringen, nichts anderes. Und dieses jetzt als Schlussbotschaft euch mitzugeben. Die drei Kleinen haben es bezeugt. Sie haben die Botschaft weitergegeben. Sie haben es durch und durch gelebt. Sie haben die Botschaft der Mutter Gottes weitergetragen, unverfälscht, kindlich. Und jetzt die letzte Frage: Was ist meine Natur? Wie bin ich beschaffen? Wie passt es zu meinem Charisma? Also, wofür brenne ich? Was hat mir Gott ins Herz gelegt? Und das Letzte: Wie muss ich dann meine Berufung leben? Und lebe ich sie schon wirklich? Lebe ich sie mit dieser Überzeugung, die Gott von mir wünscht? Mit dieser Frage und mit dieser Bitte will ich euch alle und auch mich selbst entlassen. Gelobt sei Jesus und Maria.
In Ewigkeit.
Hören wir die letzten beiden Strophen.
Es stürzt der Satan vom herrlichen Thron.